In der heutigen Lesestunde liest der Autor Jörg Bernig. Bernig, 1964 geboren, promovierte nach dem Studium der Germanistik und Anglistik und einer anschließenden Lehrtätigkeit in Schottland und Wales zum Thema »Die Schlacht um Stalingrad« an der FU Berlin. Bernig erhielt für seine zahlreichen Romane, Erzählungen, Essays und weitere publizistische Tätigkeiten mehrere Preise. Hören Sie heute eine Lesung aus Bernigs Novelle »Der Wehrläufer«. Ein Schriftsteller geht nach Prag, um vor der Kulisse der Mutter der Städte seinen vor langem begonnenen Roman über einen Maler zu beenden. Seine stillen Tage sind erfüllt von den Geräuschen des Hauses und der Moldau, die er von seinem Fenster aus sieht. Eines Tages steht ein Wehrläufer mitten im Fluss, und der Schriftsteller sieht sich plötzlich im Verwirrspiel der Zeiten und Begegnungen, im Erinnern an Erlebtes und lebenslang Verschwiegenes. Der Wehrläufer erschien 2021 in der Edition Buchhaus Loschwitz.
Er erwachte in einem hohen Art-Deco-Bett, das, ebenso wie die beiden ausladenden Kleiderschränke und vitrinenartigen Nachtkästen, in der Kunsttischlerei Jan Mracek, Pilsen, gefertigt worden war. Er entdeckte die kleine, als Visitenkarte dienende Messingplatte, die von der Herkunft der Möbel zu berichten wusste, einige Tage später, als er vor dem geöffneten Schrank stand und sich nicht entscheiden konnte, welches Hemd er von dem exakten Stapel nehmen sollte, den er beim Auspacken des Koffers, nach Farben geordnet, aufgetürmt hatte. Jan Mracek, Pilsen, las er. Er erwachte, öffnete die Augen und drehte den Kopf leicht nach links, wo hinter den Vorhang und jalousienlosen Fenstern der Laurenziberg erschien. Drüben am gegenüberliegenden Flussufer, und die Bäume an seinen Hängen trugen ganz verschiedene Grünfärbungen, wie sie das nur im Mai taten. Es regnete, und der Regen hing in langen Schnüren etwas schräg vom Himmel herab. Er verband die nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch ziehenden Wolken mit dem Fluss, der sich nicht weit entfernt über das Wehr einer Staustufe wälzte und ein Rauschen als Grundton in die Welt entsandte, das sich mit dem Brausen, Brummen, Wummern, Hupen, Jaulen und Zischen der Stadt vermischte. Er lag wach und hörte durch die geöffneten Fenster der Stadt zu, dem Fluss, dem Regen und den Vögeln, die vereinzelt sangen und riefen. Er lauschte und konnte eine Amsel ausmachen, einen Buchfinken, einen Hausrotschwanz. Der Regen schlug auf das Fensterblech. Nicht laut, aber doch deutlich. Er schien ihn ans Bett zu fesseln. Eine Melancholie breitete sich langsam in ihm aus und er konnte nichts dagegen tun. Das Bettgestell, oder besser der Bettkasten, war so hoch gebaut und die Matratze war so enorm, dass er in Höhe des Fensterbrettes lag, das, vielleicht 3 Meter vom Bett entfernt, die Grenze des Zimmers markierte, das 5 Stockwerke hoch über dem Gehweg, der Straße und der gleich daneben fließenden Moldau schwebte. Er stützte sich leicht auf und musterte die Fassaden der Häuser entfernt und drüben am anderen Flussufer. Es war eine Jugendstilfront, die sich dort aufgebaut hatte. Manche Häuser waren in den oberen Stockwerken bemalt. Sogar über den Fluss hinweg konnte er Verzierungen, Figuren erkennen. Schon auf dem Weg zu seinem Quartier war er begleitet worden von Ornament, Zierat, Bemalung und Zeichen, und alles hatte sogleich begonnen zu erzählen. Es war eine der schönsten Städte, die er je betreten hatte und die er je betreten würde, dessen war er sich gewiss. Er war schon ein gutes Stück in die 50er hinein, also wer weiß, wie viele Städte das noch wären. Hinter den Jugendstilhäusern erhob sich der Laurenziberg und aus den Bäumen an seinen Hängen stieg langsam Wasserdampf auf. Der Regen hatte nachgelassen, dort drüben vielleicht gar schon aufgehört. Dort drüben, immer trennte ein Fluss die Welt, gab es an seinen Ufern die eine Seite und die andere, gab es ein Hier und ein Da, Und immer war da die Möglichkeit, die andere Seite nie zu betreten, sondern einfach jenseits sein zu lassen. Das Jenseits? Vielleicht. Das Jenseits immer schon in Sichtweite und nur ein paar Schritte entfernt? Vielleicht. An den Fenstern des Zimmers glänzten die Messingwirbel leicht. Jetzt sah er sich um und betrachtete alles. Da lag er in einem großen Bett, das Holz nicht zu dunkel. Nussbaum? Er hatte keine Ahnung. Zwei große Kleiderschränke gehörten zu dem Bett und zwei Nachtkästen. Dazu gab es einen Stuhl, der sich aber von irgendwoher in das Zimmer verirrt zu haben schien und einfach geblieben war, wie ein Durchreisender, der noch nach Jahren in einem Ort lebte, wo er eigentlich nur hatte umsteigen und einen anderen Zug nehmen wollen. Das in Fischgrätenmuster verlegte Parkett war aus Eichenholz. Zwei hohe weiße Kassettentüren führten in die Nachbarräume. Die Türklinken waren aus Messing wie die Fensterwirbel und trugen deren Muster. Und von der hohen Zimmerdecke hing ein sparsam gearbeiteter Glasleuchter herab, auch eher Art Deco, wie es aussah, bei dem aber, wie es nun einmal zuging auf der Welt, die Glühbirnen sich in einer wilden Mischung der Beleuchtungstechnik der letzten Jahre versammelt fanden. Er ließ sich zurücksinken und schob die Hände unter den Kopf. In welche Zeit war er da geraten? Und was tat er hier überhaupt? Endlich heulten die Sirenen von Polizeiwagen auf, sie kamen näher, zogen auf der Straße unter den Fenstern vorbei und schossen davon. Gleich darauf war das Klingeln einer Straßenbahn zu hören, ein Auto hupte. Ah, Gegenwart, Augenblick und Jetztzeit. Er stand auf und trat ans offene Fenster. Nichts schlug da mehr auf das Fensterblech. Er streckte sich und war in dieser Haltung und im Schlafanzug augenblicklich Teil der digitalen Aufnahme auf dem Smartphone eines Touristen unten am Flusskai, der das Haus wegen dessen Giebelverzierung fotografierte und der wohl erst zu Hause am Computerbildschirm, wenn er der Details halber die Aufnahme vergrößerte, unterhalb des Gemäldes am Giebel den sich streckenden Mann im Schlafanzug entdecken würde. Doch schon trieb es den Touristen weiter. Ein Stück die Straße hinauf musste eine Ampel auf grün geschaltet haben, denn ein Rudel Wagen raste heran und drüben, jenseitige Welt, vor dem Ufer der anderen Flussseite steuerte ein kleines, altes Passagierschiff ruhig in die Schleuse, die sich hinter der langgezogenen Djetski Ostrov, der Kinderinsel, verbarg. Das Schiff musste einmal weiß gewesen sein, jetzt aber überzogen rostrote Flecken seinen Leib und auch die grüne Binde um den Bauch des Schornsteins war an etlichen Stellen abgeblättert. Dabei hatte die Saison doch erst begonnen. Es war Anfang Mai. Er stand noch immer am Fenster, sah das alles, hörte hinter dem Rauschen der Stadt das archaische Rauschen des Flusses, beobachtete, wie der Regen erneut einsetzte und frühlingswarm niederging. Ein Regentropfen schlug neben dem anderen auf die Oberfläche des braunen Flusses, so dass es aussah, als würden unzählige Gasbläschen das Wasser vom Grund aufsprudeln und aufperlen lassen. Die Luft war satt vom Geruch des Flusses und des Regens. Unablässig sang hinter, neben, über allem der Buchfink, den er vorhin schon gehört hatte, während unten eine Amsel auf dem gusseisernen Geländer am Flusskai duschte, ihr Gefieder pflegte und sich nicht am Verkehr und an den dicht vorbeigehenden Regenmantel umhüllten Fußgängern störte. Er blickte, Berlioz und Liszt hatten dort konzertiert, über den Prachtbau auf der slawischen Insel, die vor langem Sophieninsel geheißen hatte, hinweg zur Kleinseite, wo sich über der Kuppel von St. Niklas die Burg und der Veitsdom in einem Flecken Licht sonnten, der gerade groß genug für die kleine Welt da oben über der Stadt war. Kleinseite, St. Niklas, Hradschin, Veitsdom, der Sonnenfleck da oben, der Regen herunten über Stadt und Fluss, dazu das Rauschen, eine fließende, strömende, gleitende Welt. Doch wieder gelang es der Sirene eines Polizeiwagens, nein, eines Rettungswagens, der wohl auf dem Weg ins nahegelegene Krankenhaus war, alles ins Jetzt zu ziehen, ins Hier und in die Gegenwart. Er sah und hörte und witterte und atmete tief ein und aus. Zweites Kapitel. Und nun, statt zu arbeiten, sah er aus dem Fenster und war überzeugt, dass er ganz sicher den falschen Beruf für sich gewählt hatte. Ein paar Männer fuhren in einem breiten, flachen Kahn auf die Moldau hinaus bis zum Wehr, wo das Wasser vielleicht 2 Meter über eine Schräge hinabfloss und es schäumte dabei weiß auf. Einer der Männer stieg dort aus, nahm eine lange Stange aus dem Kahn und lief auf dem Wehr entlang, über das sich Wasser gerade einmal knöcheltief wälzte. Überhaupt führte die Moldau wenig Wasser und die schöne, unter eine Uhr in einem Turm der Kaianlage von Witany gesetzte Pegelanzeige, erbaut 1907, erneuert 2003 war zu lesen, zeigte kaum 90 Zentimeter an. Der Mann löste verhakte Hölzer, Stämme, belaubte Äste und anderes Treibgut und stieß das mit der Stange das Wehr hinab, so dass es auf dem ruhig weiterziehenden Fluss davonschwamm. Er stand dort, mitten in der Moldau, das Wasser rauschte ihm um seine Gummistiefel, es zog an seinen Füßen und er balancierte, wenn er einen Schritt tat. Die in dem grauen Kahn drosselten die Kraft des Außenbordmotors, blieben stets in der Nähe dessen, der da oben durch das Rauschen auf dem Wehr starkte, und sicherten ab. Ein paar neugierige Vögel kreisten über dieser Wasserarbeit, Möwen zumeist. Ein aufmerksam gewordenes Entenpaar ruderte heran, zog sich dann aber vor dem befreiten Treibgut zurück. Durch den grauen Morgenhimmel brach jetzt die Sonne. Sie erhellte die Szenerie mit einem Mal. Alles schien nun ein Sommervergnügen zu sein. Ein ernsthaftes zwar, aber ein Vergnügen nichtsdestoweniger. Wie sicher die Handgriffe waren. Mit einem kleinen Beiboot, das bislang am flachen Kahn befestigt war, machten sich 2 Angehörige des Trupps, der Besatzung oder der Mannschaft auf, um Buschwerk zu lösen, das sich an Flachstellen im Fluss verfangen hatte und dort wohl festwüchse, wenn man es in Ruhe ließe. Einmal befreit, trieb es davon, eigenartiges Wasserfahrzeug, das es war. Nach einiger Zeit kehrte der Wehrläufer in den Kahn zurück, auch das Beiboot machte dort wieder fest und die Männer steuerten stromabwärts auf die Legionsbrücke zu, auf der die ersten Touristengruppen des Tages mit gezückten Kameras und Smartphones erschienen. Die Blattgoldverzierungen der Brückentürme an jedem Brückenende und der zwiegeschwänzten böhmischen Löwen an den Laternenpfählen leuchteten in der Morgensonne auf und strahlten in großer Freude. Eine rote Straßenbahn rollte über die Brücke. Bald würde sie sich durch die Häuserschatten auf der kleinen Seite winden, dann den Hügel zur Burg erklimmen, an ihr vorbeifahren und weiter hinausziehen bis zum Weißen Berg, wo der Blick für den bis dorthin Gereisten ins offene Land ging. Und wo auf dem Schlachtfeld von 1620 der Habsburger Ferdinand II. Den von den böhmischen Ständen auf den Thron gehobenen Winterkönig Friedrich von der Pfalz besiegt und damit das Schicksal Böhmens und der Mitte Europas entschieden hatte. Von jenem Novembertag an dauerte der Krieg noch fast weitere 30 Jahre. Nun wuchs dort auf dem alten Schlachtfeld Mais mit kräftigen, sattgrünen Blättern. Aber obwohl auch dieser Ort an einem der Fäden des Straßenbahnnetzes hing, lag die Stadt nur als eine Ahnung im Rücken des Betrachters. Ja, sagte er zu sich, das wäre eine Arbeit für ihn. Wehrläufer oder wie man das nannte, Moldaugeselle, Flussbursche mit der Aussicht, einmal zum Flussmeister aufzusteigen, was er dann aber ablehnen würde, weil er doch hinaus wollte aufs Wehr, aufs Wasser. Denn vor einem Computerbildschirm wollte er nicht verdämmern. Flussmeister also nicht, vielen Dank, sagte er zu sich und klappte das Notebook wieder zu, das er nach dem Aufstehen geöffnet hatte, um zu versuchen, der Fertigstellung seiner Arbeit näher zu kommen. Die Geschichte, an der er schrieb, lag, wie es so hieß, und lange Zeit dachte er, soll sie doch liegen. Vielleicht schaffte sie ja die Strömung da unten herbei. Jetzt sah er, dass inmitten der größeren Flussströmung ein kleiner weißer Schaumbach durch die Moldau zog. Und dieser Bach schien ein Stück unterhalb des Wehrs aufgewirbelt zu werden oder dort dem Flussbett zu entspringen. In Windungen zog das Aufgewirbelte mitten im Fluss dahin als ein Band leuchtend weißen Schaumes. Die letzten Tage war das nicht da gewesen und morgen würde vielleicht keine Spur davon mehr zu sehen sein. Unten klingelte eine Straßenbahn in das ineinanderfließende Rauschen von Stadt und Fluss. Der kleine weiße Schaumbach war mittlerweile von der Moldau geschluckt worden. Auf dem Schreibtisch beim Fenster lag lose verstreut, was von der Geschichte bereits in die Welt getreten war. Nichts weiter als eine überschaubare Anzahl beschriebener Seiten. Die Arbeit an dem Manuskript zog sich wirklich hin. Er schob die Blätter zu einem ordentlichen Stapel zusammen und legte ihn in die Schublade des alten, einfachen Schreibtisches, der vielleicht gar kein Schreibtisch war, sondern bloß ein ganz normaler Tisch mit einer Schublade. Die Moldau glitzerte nun von unten herauf bis an die Decke des hohen Zimmers. Sie ließ dort Wellen und Kringeln aus Licht tanzen. Er bereitete sich einen Kaffee zu und stand dann mit der Tasse in der Hand abermals am Fenster. Der Fluss war hier nur so breit, weil er durch das Wehr angestaut wurde. Das Wehr. Ob die mit ihrem Kahn neben all dem Holzgeäst und Gebüsch auch anderes Treibgut aus dem Wasser zogen? Ertrunkene vielleicht? So wie jemand vor Jahrzehnten seinen Schulfreund Michael herausgezogen hatte, der sich an einem Wehr, oder war es eine Schleuse, eines Gebirgsflüsschens verfangen hatte. Sie waren damals noch Kinder, als es eines Tages in der Schule hieß, dass Michael ausgerissen, dass er von zu Hause fortgelaufen sei und wer da etwas wisse, der solle das sagen. Die Lehrerin hatte ihn bei diesen Worten angesehen, aber er wusste nichts, wirklich nicht. 2 Wochen später war Michael tot, ertrunken, in einem Fluss im Gebirge. In welchem Fluss? In welchem Gebirge? Er wusste es nicht mehr. Sie waren noch Kinder. Warum war er von zu Hause fortgelaufen? Seine Eltern waren doch, wie man so sagte, gute Leute. Michael fiel es in der Schule schwer, sehr schwer. War es das? Und er glaubte in diesem Augenblick, den Blick der Lehrerin wieder auf sich zu spüren. Er stand am Fenster, wandte den Blick vom Wehr ab und ließ ihn über das Dach des Neorenaissance-Palastes auf der Sophieninsel hinüber zur Kleinseite wandern. Die Stadt verschwimmt wie hinter Glas. Nur hoch, wie ein behelmter Hühner, ragt klar vor mir die grünspangrüne Turmkuppel von St. Nikolas. Das hatte er erst vor kurzem gelesen, als er seine Sachen für den Aufenthalt hier packte. Dabei war ihm der Rilke-Band in die Hände gefallen. Er hatte sich beim Bücherregal ans Fenster gelehnt und gelesen. Und nun schaute er dort hinüber, wo sich hinter der grünspangrünen Kuppel von St. Nikolas der Hradschin erhob. Und Michael geisterte herum. Michael, an den er Jahre und Jahre nicht gedacht hatte. Michael, den man damals irgendwo aus gebirgsklarem, aus gebirgskaltem Wasser gezogen hatte. In der Schulzeit waren sie zu viert gewesen. Michael, Thomas, Andreas und er selbst. Sie waren immer, fast immer, gemeinsam unterwegs. Die vier Musketiere, so hatten sie sich damals gesehen. Er erinnerte sich. Unten zog die Moldau zwischen der Altstadt und der kleinen Seite auf die Lettnerhöhe zu, wo sie dann scharf abbiegen musste, weiß ich, ehe der Hügel von Holešovice in den Weg stellte. Er erinnerte sich an eine Fotografie, auf der sie alle vier verschwitzt und glücklich in die Kamera lachten. Wer hatte die Aufnahme gemacht? Zu welchem Anlass? Wann? Wo? Er konnte es nicht sagen, aber das Foto fiel ihm hier ein, während er am Fenster stand und auf den Fluss hinabsah. Er hätte auch nicht sagen können, wo er es hingelegt hatte, und nahm sich vor, danach zu suchen, wenn er von dem Aufenthalt hier zurückgekehrt sein würde in seine vier Wände. Alles schien eine Ewigkeit zurückzuliegen, und hier, am Fenster stehend, mit der Kaffeetasse in der Hand und auf die Stadt und den Fluss schauend, war ihm, dass Michael, Thomas und Andreas die einzigen wirklichen Freunde waren, die er je gehabt hatte. Nach Michaels Tod rückten die drei Hinterbliebenen noch enger zusammen, aber sie staken fest in einer dumpfen, erklärungslosen Sprachlosigkeit. Zeit verging. Und dann ging Andreas' erste große Liebe schief. Doch da war in seiner Erinnerung alles grau. Er drang nicht mehr bis zu Andreas durch, der in einer gänzlich verregneten Welt, so schien es ihm, gefangen schien. Und es war tatsächlich in einer verregneten Samstagnacht gewesen, dass sich Andreas vor einen Zug warf. Die Liebe, die gescheiterte Liebe, der Schmerz. Wie alt waren sie damals? 18? 19? 19, ja, 19 mussten sie gewesen sein, denn kurz nach Andreas' Beerdigung waren Thomas und er zum Militär eingezogen worden, und das hatte die Zeit davor beendet. Da waren sie von vieren nur noch zwei. Weit mehr als 30 Jahre lag das zurück, und den größten Teil dieser Zeit war das alles für ihn im Verborgenen geblieben. Hatte er Michael und Andreas im Verborgenen gehalten? Oder war er es, der sich vor ihnen verborgen hatte? Thomas und ihn hatte es in voneinander entfernte Winkel verschlagen, erst zum Militär, dann zum Studium, dann ins Leben. Sie telefonierten miteinander, zu Zeiten oft, zu Zeiten weniger oft, ja, kaum je. Aber zu den Geburtstagen schickten sie einander teure Zigarren, Weine, Obstbrände, als wäre das ein Ablasshandel dafür, dass sie es doch nie schafften, einander zu besuchen. Thomas schickte zudem immer wieder Fotos von seiner Familie, so dass er glauben konnte, er wäre Zeuge des Größerwährens der Kinder seines Freundes. Er selbst konnte solche Bilder aber nicht versenden. Er war ohne Familie geblieben. Es hatte sich nie so richtig ergeben. Die zwei, drei Mal, wo es etwas auf Dauer hätte werden können, diese Gelegenheiten, hatte er sie nicht als solche erkannt? Hatte er sie aus Unachtsamkeit vertan? Ja, Dauer. Doch daran wollte er jetzt nicht denken. Auf der Moldau pendelten die ersten Touristenschiffe, und das Weiß und Blau und Rot der Fahne am Heck leuchtete. Irgendwann hatte Thomas' Frau angerufen. Thomas sei gestorben und schon beerdigt. Ein sehr aggressiver Lungenkrebs. Zwischen Diagnose und Tod hätten 3 Wochen gelegen. Nein, Thomas habe das so gewollt, dass er erst später von allem erführe. Dann hatte sie, das wusste er noch, gezögert, als erwartete sie von ihm, dass er etwas sagte, etwas erzählte oder mitteilte. Er wusste aber nicht was, und so war das Telefonat bald erstorben. Aber auch das war schon mehr als 10 Jahre her. Thomas hatte die Mitte seiner 40er nicht erreicht. Er musste das Foto suchen, sobald er von seinem Aufenthalt zurückkehrte. Die vier Musketiere. Vom Wehrläufer befreit, um dann auf dem Fluss zu treiben? Er hatte all die Jahre über kaum einmal an die Zeit damals gedacht. Sie war weggeglitten, als wäre es gar nicht seine Zeit gewesen. Dabei waren diese Jungen einander doch einmal so wichtig. Und er war doch einer von ihnen gewesen. Er hatte keine Erklärung für ihre Abwesenheit in seiner Erinnerung. Wenn er aber einmal an sie zurücdachte, dann plätscherte das im frühen Teenageralter aus oder geriet in eine Undurchsichtigkeit, eine verregnete Welt. Sah er weniger und weniger der vier vor sich und auch diese Bilder nur mehr schemenhaft. Es gelang ihm kaum mehr, aus der Vergangenheit heraus und in seine Gegenwart hineinzuholen. Dieses Zurückdenken aber hinterließ in ihm stets ein ungutes Gefühl. Es war wie eine böse Ahnung, wenn es das beim Zurückdenken überhaupt gab. Sehr blass, ausgebleicht und fast nicht zu entziffern, sah er in den wenigen Zeiten des Zurückdenkens manchmal einzelne Bilder von Andreas' Beerdigung, zu der er und Thomas ja gegangen sein mussten. Wo hatten sie in der Aussegnungshalle gesessen? Saß Thomas neben ihm? Er wusste es nicht mehr. Er sah ihn auf diesen blassen Bildern gar nicht. Schemen, verblasstes, geisterhafte Gestalten. Überdeutlich und bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet, dann aber die kurz darauf beginnende Militärzeit. Die klare, unerbittliche Struktur der Tage. Wecken, Frühsport, Morgentoilette, Bettenbau, Dienstvergabe, endlose Stunden des Nichts, angehaltene Zeit, andere Zeit und dann doch Tagesende und Nachtruhe. Wiederholt das alles ein ums andere Mal, Tag um Tag, ein Jahr lang und mehr, dazu der wechselnde Himmel über dem Gebäudekarree der Kaserne, winters die Krähen und Dohlen auf den Dachfirsten, sommers die stumme und doch sirrende Hitze. Doch die Zeit vor dem Militärdienst wie eine nach rückwärts ins Vergangene reichende böse Ahnung. Er vermied es, an jene Zeit und in jene Zeit hineinzudenken, um von dem unguten Gefühl nicht erfasst und übermannt zu werden. Es war ihm über Jahre, über Jahrzehnte nun schon gelungen, sich diese vergangene Zeit vom Leib zu halten. Kaum einmal dachte er an sie zurück. So gut wie nie. Und nun, statt zu arbeiten, sah er aus dem Fenster und fand, dass er ganz sicher den falschen Beruf für sich gewählt hatte, als er, ohne nach rechts oder links zu schauen, der vermeintlichen Unausweichlichkeit ins Geschichtenerzählertum gefolgt war. Die Sonne stand bereits im Süden und machte aus dem Fluss eine einzige gleißende Fläche. Drittes Kapitel. Michael, Andreas, Thomas und er selbst, die vier Musketiere. Einige Wochen, nachdem irgendwer Michaels toten Leib aus dem namenlosen Gebirgsfluss und dem namenlosen Gebirge gezogen hatte, ein paar Wochen nach Michaels Beerdigung, zu der die drei Musketiere hinter dem Sarg ihres Kameraden hertrotteten und sich nicht getrauten, laut aufzuheulen und darum bloß blöd glotzten, ein paar Wochen nach all dem hatten er und Thomas diesem einen aus ihrer Klasse aufgelauert, der erst zu Schuljahresbeginn in die Stadt gezogen war. Er war der langsamste von allen. Er dachte noch viel langsamer, als Michael hatte denken können, und er suchte Anschluss. Den gab es aber nicht, nicht bei ihnen. Und er guckte immer so von unten herauf und das, obwohl er größer war als die meisten aus der Klasse, ein Schlacks, den seine Mutter, einen Vater gab es natürlich, warum natürlich nicht, immer nach der neuesten Mode anzog. Half ihm aber nicht, nützte rein gar nichts. Der dachte viel zu langsam und kapierte einfach nicht. Und dann schaute er immer so, als wäre wer hinter ihm her. Unsicher schaute der. Der hatte Angst. Und dem lauerten sie auf, er und Thomas. Und sie verprügelten ihn. Sie hatten dabei gar nicht viel geredet, Thomas und er, sondern den Jungen bloß in eine verborgene Ecke gezogen und dort auf ihn eingeschlagen. Ruhig war das vor sich gegangen. Ruhig und als ob es ein einstudierter Tanz gewesen wäre oder ein Rhythmus, dem sie alle drei, ja, alle drei folgten. Der Junge wusste offensichtlich, was geschehen würde, als er die beiden sah und als sie ihn in die Ecke zogen. Nein, nicht zogen, sondern führten. Da versuchte er nicht davonzulaufen, sondern nahm eine hinnehmungsvolle Haltung ein. Eine eingeübte, wie es schien, aber das stachelte sie erst recht an. Und sie schlugen ihn, bis ihm das Blut aus Mund und Nase kam. Seit Jahrzehnten schämte er sich dafür, und seit Jahrzehnten war ihm das, was er und Thomas getan hatten, in der Erinnerung, kehrte immer wieder zurück, scheinbar anlasslos, war plötzlich da und ganz gleich, wo er gerade war und ganz gleich auch, was er gerade tat. Wenn diese Erinnerung ihn stellte, dann schwollen ihm die Augen im Nu, schoss ihm die Schamröte nicht nur ins Gesicht. Er hatte dann das Gefühl, als würde sie seinen ganzen Kopf aufblähen. Er wünschte sich dann, dass der Junge von damals ihn nun als Mann irgendwo abpasste und zusammenschlüge. Seit Jahrzehnten ging ihm das nach, schämte er sich abgrundtief. Und manchmal befürchtete er, dass ihn diese Erinnerung während seiner letzten, wirklich allerletzten Atemzüge, ja was, heimsuchen, stellen, quälen, dass sie ihm erscheinen würde. Es tut mir leid, hörst du? Wie gern würde ich das ungeschehen machen? Hörst du? Vielleicht lebst du ja noch. Sie hatten erst von dem Jungen abgelassen, als eine alte Frau wie aus dem Nichts erschien. Was tut ihr denn da? Ihm war, als hätte er an jenem weit zurückliegenden Tag einen grundlegenden Makel erworben, ein nicht abwaschbares Mal. Ja, dachte er, erworben ist schon das richtige Wort, denn es war ein Handel gewesen. Er hatte für diesen Makel seine Reinheit hergegeben. Das mochte großartig klingen, nein, nicht großartig, sondern schwer und tief, aber doch war es so, nicht mehr und nicht weniger. Schämt ihr euch denn gar nicht? Da waren die beiden Musketiere, da waren Thomas und er davongelaufen. Kein einziges Mal, nie, niemals hatten sie später ein Wort darüber verloren. Ja, in der Zeit nach dem Überfall waren sich Thomas und er sogar aus dem Weg gegangen. Und auch der Junge hatte geschwiegen. Der hatte nichts darauf geantwortet, als ein Lehrer ihn auf das blaue Auge und die aufgeplatzte Lippe ansprach und nach dem Grund dafür fragte. Er wusste, wenn es das jüngste Gericht gab, dann würde das, was er und Thomas da getan hatten, schwerer wiegen als manches andere. Sein Alter, seine Jugend würde da weder für noch gegen ihn sprechen. Er war vielleicht 14 gewesen, als er, wie er es für sich nannte, mit den Schlägen die Grenze übertreten hatte. Und von dort hatte es nie ein Zurück gegeben. Ganz gleich wie tadellos, aber das hatte er nicht geschafft, er sich geführt haben mochte. Diese Grenzüberschreitung blieb festgenagelt in der alten, immer gültigen Vorvergangenheit. Sein Kopf glühte, er musste riesig aufgebläht sein, die Augen waren geschwollen und tränten. Oder weinte er? Es tut mir leid, hörst du? Es tut mir leid. aber die Jahrzehnte hatten sich wie eine glasklare Eisschicht über jenen Tag gelegt und hielten ihn fest an seinem Ort. Sie ließen ihn nicht versinken im gnädigen Moor vergangener Alltage, wo der Rest der Zeit untergegangen war, oder wo sie vielleicht in alle Ewigkeit fortexistierte, nur dass eben keiner mehr an sie dachte. In dieser, wenn auch unbemerkten, Fortexistenz war die vergangene Zeit keine Vergangenheit, sondern immerwährende Gegenwart. Und gab es nicht Menschen, die, vielleicht weil sie es da, wo sie waren, nicht mehr aushielten, aus der gegenwärtigen Gegenwart in irgendeine vergangene hinüberwechselten, dort blieben und damit dem linearen Verlauf der Zeit einen Strich durch die Rechnung machten? War, dachte er, sein Schreiben, sein Aufenthalt in Gedichten, die sich so oder auch anders hätten ereignen können, auch so ein Hinüberwechseln, so ein Zeitreisen? Möglicherweise brachte dies das Aufschreiben dessen, was darauf gewartet hatte, aufgeschrieben zu werden. Vielleicht eine kurze Geschichte über drei Jungen auf dem Heimweg von der Schule. Sein Kopf glühte. Er wünschte sich, dass dieser Zustand vorüberging, so wie er noch stets, wenn ihm jener Nachmittag einmal in den Sinn gesprungen war, vergangen war, als wäre es ein Anfall, der kam und wieder verging. Fünftes Kapitel. Den ganzen Tag schon feilte er an dem Geschriebenen, strich er einige Wörter durch, schrieb neue darüber, strich auch die, schrieb wieder neue an den Rand und, als der voll war, auf die Rückseite des Blattes. Aus einer der unteren Wohnungen des Hauses an der Moldau, das ihn samt seinen Wörtern barg, drang Klaviermusik herauf, brach ab, setzte wieder ein. Nachmittags war aus derselben oder aus einer anderen Wohnung Gesang zu hören, der ebenfalls abbrach, um immer wieder von Neuem einzusetzen. Über all dem lebte er da oben im fünften Stock wie in einem Vogelnest, und er feilte an einer Geschichte, die ein Buch über einen Maler werden sollte, dem die Freude am Malen abhanden gekommen war. Er las das, was er gerade an dem Text verändert hatte, und strich es durch. Es klang ihm stelzbeinig und leer in einem. Das konnte keinen Widerhall erzeugen. Es las sich, dachte er nicht ohne Schadenfreude, wie die Prosa eines Literaturprofessors, der sich dann doch auch einmal im Schreiben versuchen wollte, denn das konnte doch nicht so schwer sein, nach allem, was er gelesen hatte und was er über Textgenese und Syntax und Autorschaftskonzepte wusste. Er schob die Blätter zur Seite. Es brachte nichts. Heute ist kein Tag fürs Fischen, dachte er. Er war kein Angler und konnte sich nicht erklären, warum ihm ein solcher Satz durch den Kopf ging. Überhaupt glaubte er an manchen Tagen, die Gedanken eines anderen Menschen zu denken. Schließlich war er doch froh gewesen, zu seinem Aufenthalt hier aufzubrechen, wo ihm eine eigene Wohnung zur Verfügung stand, die er mit niemandem teilen musste. Es gab auch Aufenthalte, die zwangen einen zu einem kommuneartigen Leben mit anderen. Am Frühstückstisch wurden bereits die Kunstprodukte der Nachtarbeit mit der passenden Theorie versehen und konnten lange diskutiert werden. Er genoss den Luxus der Abgeschiedenheit. In der Nacht, um 3 Uhr, war er aufgewacht, weil eine Mischung aus Albtraum und Rückenschmerzen seinen Schlaf für beendet erklärt hatte. Er war aufgestanden, hatte sich die Hände in den Rücken gestemmt und war an den Fenstern auf und ab gegangen wie eine Schwangere, bei der die Wehen eingesetzt hatten. »Wie ist«, so sang er leise stöhnend vor sich hin, »die Welt so stille«, und in der Dämmerunghülle so traulich und so hold. An der Wand angekommen, hatte er kehrt gemacht, und abermals die Fenster fortbedächtig abgeschritten. Als eine stille Kammer, da hier des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Nicht einmal mehr der Veitsdom da oben auf dem Hradschin wurde um diese Zeit angestrahlt. Die Stadt hatte sich 1-2 Stunden Ruhe gegönnt. Und jetzt, nach einer solchen Nacht, das Tagwerk, das nicht gelingen wollte. Er schob die Blätter endgültig zur Seite. Es brachte nichts. Es war kein Tag fürs Fischen. Als Thomas' Frau ihn anrief und ihn über dessen Tod in Kenntnis setzte, nein, sie erzählte nichts, kein Wort zu viel, sie war auch, wie ihm schien, nicht auf ein Gespräch aus, als wollte sie vermeiden, getröstet zu werden, da hatte sie ihm auch Thomas' Entschluss und letzten Willen mitgeteilt, anonym bestattet zu werden. Sie sagte, auf der Wiese. Und er glaubte, die von ihr fest unter Verschluss gehaltene Fassungslosigkeit dennoch rumoren zu hören. Hatten sie denn nicht 20 Jahre miteinander verbracht? Hatten sie denn keine Kinder miteinander gehabt? Hatten sie... Wie kam er denn dazu, so kurz vor seinem Ende eine Bestattung ohne Grab und ohne Namen zu verfügen, so dass auch sie als seine Frau nichts, aber auch gar nichts gegen diesen letzten Willen tun konnte? Das sagte sie nicht, aber er glaubte es zu hören, als sie ihn über Thomas' Tod in Kenntnis setzte. Was auch immer er mit dieser Kenntnis anfangen sollte. Die 4 Musketiere. Er wusste, dass Michaels Eltern, als sie alt wurden, das Grab ihres Sohnes hatten einebnen lassen, als er, wann war das, irgendwann, vor Jahren, davon hörte, war ihm das unverständlich, ja geradezu verroht vorgekommen und herzlos. Aber wer war er denn, das einzuschätzen und zu bewerten? Dass er das einmal gedacht hatte, war ihm nun unangenehm. Michaels Eltern hatten vor Jahrzehnten ein Kind verloren, und er war der Letzte, der sich vorstellen konnte, wie das all die Zeit für sie gewesen sein mochte. Und nun, am Ende ihres Lebens, taten sie das Richtige. Denn ohne fremde Hilfe konnten sie keinen Schritt aus der Wohnung tun. Und ehe sie das Grab der Verwahrlosung überließen, gaben sie den Flecken Grund der Natur zurück. Die Friedhofsgärtner, welche die beiden bei ihren Besuchen an Michaels Grab Jahr um Jahr um Jahr hatten altern sehen, pflanzten auf die Stelle, wo sich das Grab befunden hatte, einen Lebensbaum. Da, wo Michael in die Erde gelegt worden war, wuchs jetzt ein immergrüner Baum. Und auch ob es Andreas' Grab noch gab, war fraglich. Die meisten Friedhofsordnungen gestanden einem Menschen 20 Jahre zur Ruhezeit zu. Zwar konnte man die um ein weniges verlängern, aber irgendwer musste das eben auch tun. Und er? Er sah hinunter auf die Moldau, die schäumend über das Wehr floss. Ein Stück weiter ließen sich einige Möwen von der Strömung vorziehen. Was war mit ihm? Er hatte keine Familie, noch nicht mal ein, wie sagte man, uneheliches Kind hatte er irgendwo. Geschwister hatte er auch keine. Und seine Eltern waren längst tot. Auf die Wiese? Hatte Thomas' Frau das nicht so genannt? Oder im Voraus ein Plätzchen samt Grabpflege für 20 Jahre anmieten? Einen Stein oder was auch immer müsste man dann ja auch schon auswählen. Und dann würde er vielleicht bei einem Steinmetz sitzen und der würde ihn fragen, ob der Schriftzug für ihn selbst, kursiv sein solle oder eher gerade. Er würde ihm auch einige Schriftarten zeigen. Und alles wäre schon vorgetragen, nur das letzte, aber ja auch schon im Voraus bezahlte Datum käme dann halt noch dazu. Sollte er eine Zeile aus einem seiner Bücher auf den Stein setzen lassen, fragte er sich. Welche? Am besten gefielen ihm sowieso Sätze wie »Es regnete« oder »Wind kam auf«. Oder sie lachte. Bizarr, dachte er. Wofür? Wofür das alles und für wen? Sein Grab wäre nur für ihn selbst da, und es wäre ein Grab, zu dem niemand käme, an dem man immer nur vorbeiging auf dem Weg zum Grab eines anderen Menschen, eines Angehörigen. Angehörig. Das war eines der Wörter, die nichts mit ihm zu tun hatten. Unten floss die Moldau schäumend über das Wehr. »He, Musketiere, was soll ich tun?« sagte er laut vor sich hin. Aber da waren die Jungen schwitzend und mit dampfenden Köpfen und unter irgendwelchen Rufen auch schon wieder aus dem Bild gerannt, das für einen Augenblick vor ihm erschienen war. Von unten klang wieder Klaviermusik zu ihm herauf. Er stand still und lauschte. Dann verließ er die Wohnung, ließ sich treiben, wanderte bis Vinohrady. Auf dem Námestí Míru vor St. Ludmilla spielte eine Folkband, eine schneller und schneller werdende Musik, die alle düsteren Geister vertrieb. Die Zuhörer tanzten oder tänzelten wenigstens, Lachen war zu hören, Fremde nickten einander zu. Ah, Leichtigkeit. Später saß er in einem Straßencafé an einem stillen Platz, den die Amerika und die Zagreber Straße bildeten, und er spürte es ganz deutlich, dass sein freudverlorener Maler ein paar Mal scheu an dem Kaffeehaustischchen vorbeiging, ebenso scheu zu ihm hinblinzelte und sich dann an einem der Nebentische niederließ, unsichtbar für den Rest der Welt.
Jörg Bernig las aus seiner Novelle »Der Wehrläufer«. Sie erschien 2021 in der Edition Buchhaus Loschwitz. Thank you.
Musik.